Ja, guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und dass ich gesund bin, dass ihr gesund seid, dass wir es bis hierher geschafft haben heute Morgen. Und ich würde gerne uns einmal kurz zu Anfang die Monatslosung vorlesen, weil Gott mich da gerade darauf hingewiesen hat. Ein sehr schöner Vers aus 5. Mose 26, Vers 11. Und da heißt es: Du sollst fröhlich sein und dich freuen über alles Gute, das der Herr, dein Gott, dir und deiner Familie gegeben hat. Nochmal, wollt ihr es nochmal hören? Du sollst fröhlich sein und dich freuen. Worüber denn? Über all das Gute, das der Herr, dein Gott, dir und deiner Familie gegeben hat. Ja, wir freuen uns über Gott, wir freuen uns über unsere Rettung, dass Jesus in unserem Leben ist. Aber hier ist das gar nicht so sehr gemeint. Hier ist gemeint, hier finden wir Stellen, sehen wir einen Gott, der zu seinem Volk sagt, nämlich damals zum Volk Israel: Freut euch doch über das, was ich euch gegeben habe. Seid doch mal dankbar für all das Gute, was in eurem Leben ist. Ist was Gutes in deinem Leben? Hallo? So, dürfen wir dafür dankbar sein? Müssen, sollen wir dafür dankbar sein? Sollen wir? Wir sollen nicht nur dankbar sein, dass wir in den Himmel kommen. Das ist schon ziemlich wichtig. So, aber wir dürfen, sollen und dürfen dankbar sein über alles, was Gott uns gegeben hat. Und wir dürfen Gott bitten, dass er uns mit Gutem segnet, ne? Mit guten Dingen überhäuft. Das dürfen wir ihn bitten. Er weiß schon, was wir brauchen, aber wir dürfen bitten. Wir hatten das gestern im Hauskreis. Wir dürfen alles bitten, aber wir verfügen nicht über Gott, ne? Und das ist sehr gut so. Noch einmal, du sollst fröhlich sein und dich freuen über alles Gute, das der Herr, dein Gott, dir und deiner Familie gegeben hat. Das nimm mal schon auf, egal was ich jetzt predige, das nimm doch mal mit in die Woche. Freu dich über das. Sei dankbar. Ich will einmal beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, Herr. Danke dir, dass du auf jeden Einzelnen von uns schaust, dass du an jedem von uns persönlich interessiert bist. Danke dir, dass du der Immanuel bist, der Gott mit uns, dass du der Gott bist, ja, auch von Abraham und all denen, die nach ihm gekommen sind. Du bist der Gott, der sich den Menschen zuwendet, zugewandt hat und immer wieder Einzelnen neu zuwendet. Ich danke dir, dass das heute Morgen wahr ist, dass du dich jedem Einzelnen von uns zuwenden möchtest und dass du möchtest, dass du unser Gott sein willst, und zwar von jedem Einzelnen, ja. Dass du unser Gegenüber sein möchtest, dass du mit uns sein willst. Sprich zu uns, Herr. Zeig dich in deiner Art und Weise, so wie wir es verstehen. Amen. Ja, in der letzten Woche haben das Wort eben gerade gehört, One House. Das ist der Hauskreis in Lohne, ein bisschen mehr als ein Hauskreis schon. Und da gibt es dann immer so in unserer WhatsApp-Gruppe so einen Hinweis, womit man sich beschäftigen könnte die Woche über, ne? Und in dieser Woche war das ein Vers aus, wo habe ich ihn? Da ist er. Aus Sprüche 3, und zwar in erster Linie der Vers 5. Ja, gestern Abend haben wir dann auch über den Rest auch noch gesprochen und man hätte das auch lesen können schon mal zu Hause. Aber der Vers 5 war das die zentrale Aussage und das hat mich natürlich auch beschäftigt, neben anderen Dingen, die mich beschäftigt haben. Aber ich lese den jetzt mal vor. Da heißt es in Vers 5, Sprüche 3, Vers 5, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen, das ist Vers 6, erkenne ihn, dann wird er deine Pfade ebnen. Also nochmal, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Wir haben gestern über die Verse 1 bis 12 gesprochen, dass hier, Salomo, danke schön. Salomo hat hier zu seinem Sohn gesprochen offensichtlich. Und hat ihm ein paar Ratschläge fürs Leben gegeben. Und die zentrale Botschaft war eben, verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlasse dich ganz auf den Herrn. Bezeichnenderweise ist Salomos Weisheit, ne? Schon mal was davon gehört? Salomos Weisheit ist sprichwörtlich. Also wenn einer einen Grund gehabt hätte, sich auf seine Weisheit zu verlassen, die ihm ja von Gott gegeben wurde, ne? Wisst ihr Salomo, kennt ihr? Salomo ist der Sohn von David gewesen. Irgendwann soll Salomo, spricht Gott mit Salomo, der soll ja jetzt König sein und werden. Und da erbittet Salomo sich etwas von Gott. Gott sagt, was hättest du gerne, was möchtest du, dass ich dir tue? So ähnlich wie Jesus, ne? Der hat das auch gerne gesagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Gott fragt also Salomo, was möchtest du jetzt haben, wo du König wirst? Was hat er gesagt, Salomo? Schenk mir Weisheit, dass ich vernünftig regieren kann. Schenk mir Weisheit, dass ich vernünftig regieren kann. Und da sagt Gott, das sollst du haben. Und weil du nicht um Geld und alles Mögliche und Gold und Reichtum gebeten hast, deshalb soll das, gebe ich dir obendrauf. Ne? Du hast die gute Wahl getroffen, du hast um Weisheit gebeten. Und dieser Salomo sagt dann nach vielen Jahren zu seinem Sohn, was sagt er zu ihm? Verlass dich nicht auf deine Weisheit. Ich sag mal, einer der weisesten Menschen der Welt sagt zu seinem Sohn, verlass dich nicht auf deine Weisheit, nicht auf das, was dein Verstand hervorbringen kann. Verlass dich nicht darauf. Sondern er sagt, nein, verlass dich, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Es gibt ja mehr so Stellen. Ne? Im Psalm heißt es auch an einer Stelle, habe deine Lust am Herrn. Ne? Also mach Gott zur Mitte deines Lebens und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ne? Also das ist so eine Grundlinie in der Bibel. Oder trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn, ne? Kennt ihr? Und alles andere fällt euch zu. So. Also es ist eine geistliche Wahrheit, ein Prinzip. Es ist sehr vernünftig, Gott zu vertrauen, sich auf den Herrn zu verlassen von ganzem Herzen. So. Das könnte es eigentlich schon gewesen sein, ne? Kann man auch selber nachlesen. Aber gestern Abend wollten wir dann, nachdem sich einige die Woche über schon so ein bisschen damit beschäftigt hatten, wollten wir gestern Abend nochmal darüber reden. Und dann hat Kimberly das schön ein bisschen vorbereitet und dann wollten wir diese Verse durchsprechen. Aber noch bevor wir angefangen haben, ne, das fand ich so klasse gestern, viele von euch kennen das. Also wir möchten, man hat was vorbereitet oder man hat eine bestimmte Erwartung, wo man sagt, ja, verlass dich auf den Herrn, also vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, da kann man ja dann mal drüber reden, ne? Wie das geht und so weiter und so fort. Und als wir gerade angefangen haben, Kimberly konnte noch keine zwei Sätze, nicht mal einen Satz, glaube ich, sagen, da kam es herausgeschossen aus jemandem. Ja, vertraue auf ihn. Da habe ich gerade was gelesen. Ne, und jetzt, das macht die Sache spannend mit der Bibel und mit Christen und mit Austausch. Da hat irgendeiner sich damit beschäftigt irgendwie und hat irgendwas gelesen. Und wisst ihr, was er gelesen hat? Da ist mir das Blech weggeflogen, weil das so zentral ist. Wie geht das denn? Also wir haben da gestern eine Information darüber gekriegt, was so das Härteste ist. Ne? Also Dollar geht nicht, wo ein Mensch auf den Herrn vertraut hat und überhaupt nicht auf seinen Verstand. Wollt ihr gerne wissen? So, ich wäre da nie drauf gekommen. Dieser Mensch, ne, der nicht so sehr geübt ist im Bibellesen und so weiter, dem hat Gott mit der Nase drauf gestoßen auf etwas Elementares. Nämlich da, wo Schluss mit lustig ist, er wird eine Geschichte, er hat einen Bericht gelesen, wo ein Mensch war, der gar nichts anderes mehr konnte. Er hatte gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Der hatte nur noch eine Chance, sich zu retten, und zwar, dass er seinen Verstand abgegeben hat, dass er die Situation, in der er war, komplett ignoriert hat und dass er einen Satz gesagt hat zu einem Mann, zu Jesus. Und ich will euch diesen Bericht gerne vorlesen. Passt gut auf. Die Situation ist eine sehr unschöne für die Beteiligten. Lukas 23. Sie kamen zur Schädelhöhe, also Schädelhöhe ist Golgatha, ne? Dort kreuzigten sie ihn, also Jesus, und die Verbrecher. Wisst ihr, da werden ja immer drei Kreuze auch gerne dargestellt. Links ein Verbrecher, rechts ein Verbrecher. Das war die Situation. Jesus aber betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Die Leute standen dabei und schauten zu. Auch die führenden Männer des Volkes verlachten ihn, also lachten über Jesus und sagten, anderen hat er geholfen, nun soll er sich selbst helfen, wenn er der erwählte Messias Gottes ist. Auch die Soldaten verspotteten ihn, sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über ihm war eine Tafel angebracht, auf der stand, das ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn. Bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns. Alle verloren, Leute. Die Situation vollkommen verkannt. Ne? Was ist das? Ich habe gerade beschrieben, was der Verstand da in dem Moment beobachten konnte. So, ein Verlierer, ne? Am Kreuz. Könnt ihr mit? Versuch das mal dir vorzustellen. Du bist in der Situation dabei, du siehst das alles. Ne? Du siehst, wie die Ältesten ihn Jesus verspotten, du siehst, wie die Soldaten ihn verspotten, wie sogar der Verbrecher neben ihm sagt, Jaran, bitte, zeig mal, wer du bist. Das alles erlebt der andere Verbrecher am Kreuz mit. Ist das eine Situation, in der man auf die Idee kommen könnte, das zu tun, was dieser Mann jetzt tut? Was gibt der Verstand her in so einer aussichtslosen Situation, in einer solchen so wahnsinnigen Situation? Das war das absolute Ende. Johannes war am Kreuz, aber Petrus und die allermeisten von den Jüngern waren weit weg, ne? Die hatten 3 Jahre Zeit, an Jesus zu glauben, wisst ihr? Die sind mit ihm rumgezogen, die haben Wunder erlebt, die haben erlebt, wie Tote auferstanden sind. Ne? Das alles haben die erlebt. Und als Jesus am Kreuz war, hatten die sich alle verdrückt, verständlicherweise, Leute. Verständlicherweise, weil als Petrus gefragt wurde, bist du nicht auch einer von denen, da hat er seinen Verstand benutzt. Ne? Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, kenne ich überhaupt nicht. Das war eine sehr kluge Entscheidung. Ne? Eine sehr kluge Entscheidung. So. Aber dieser Mann, weil sie ihn sonst gleich mit ans Kreuz gebracht hätten oder gesteinigt oder was. So, was tut dieser Mann, dieser Verbrecher, der selber, ich lese es mal vor, was er macht. Also einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnten ihn. Bist du denn nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Bis hierher die Situation. Ne? Trostlos für alle Beteiligten. Die ganze Truppe versteht nicht, was da gerade passiert, was sie gerade verbrechen, was sie gerade tun. Der eine Verbrecher macht Jesus noch an und sagt, ja, dann zeig mal, was du drauf hast. Und der andere kommt zu dem Ergebnis, dass er völlig zu Recht an diesem Kreuz hängt und dass er am Ende ist. Wisst ihr, was ich meine? Der hat da keinen, sagt nicht mehr hier, mach da, mach dort, hol uns doch runter, sondern der ist völlig am Ende, mit seinem Latein am Ende. Und er ist offensichtlich auch in der Situation, dass daraus bei ihm etwas möglich wird. Ne? In einer aussichtslosen Situation, am Ende seiner Geschichte im Grunde, hängt er neben Jesus und er tut das Gegenteil von dem, was alle anderen tun. Also, wenn man den Verstand benutzt, dann sieht man, dass hier ein völliges Scheitern ist, dieses Jesus von Nazareth, ein völliges Scheitern auch der beiden Verbrecher, die zu Recht am Kreuz hängen. Völliges Scheitern aller anderen, weil sie es alle völlig fehleingeschätzt haben. Sie haben ihren Verstand benutzt, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Mensch aus Nazareth unmöglich der Messias sein kann. Das ist die Situation. Und ein einziger dieser andere Verbrecher sagt jetzt folgenden Satz, einen Satz des Glaubens, des Vertrauens. Und er sagt, dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was für ein Wahnsinn. Nochmal, ich kann das nicht nochmal schildern, ich will das auch nicht nochmal. Versucht euch die Situation vorzustellen. Grauenvoll, alles am Ende, aussichtslos. Und dieser Mann tut genau das, was wir erst zu Anfang gehört haben. Tut genau das. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Er ergreift die Gelegenheit, das Beste zu tun, was ein Mensch in seinem Leben kann. Und das macht er in einer Situation, wo schon eigentlich alles gelaufen ist. Ne? Da darfst du nicht mehr mit, da spielt der Verstand nicht mehr mit. Ne? Wisst ihr, wo das nicht mehr funktioniert, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, wo Lazarus schon beerdigt ist. Da sind wir, nämlich genau da, wo schon alles zu spät ist. Und das ist der richtige Augenblick, Leute. Da, wo wir mit unseren Möglichkeiten und mit dem, was unser Verstand für möglich hält, wo wir da am Ende sind, da wird richtig deutlich, was heißt das eigentlich? Verlass dich auf den Herrn, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Dieser Mann, dieser Verbrecher am Kreuz hat das getan. Er hat von ganzem Herzen auf den Herrn vertraut. Er hat gesagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Darauf antwortet Jesus ihm, Amen. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also Paradies, Jesus hat das Wort Paradies gewählt. Paradies heißt ein Ort, an dem es ungetrübte Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen gibt, ne? Himmel, sagen wir auch, also es ist, muss man jetzt nicht überbewerten, es ist nicht das Paradies gemeint, in dem Adam und Eva waren. Ne? Ja, wie findet ihr das? Mit dem Vertrauen. Ist das nicht schön? Also, wir denken ja immer schon, das ist schwer, ne? Geht euch das auch so? Da denkst du, das ist ziemlich schwer, Gott zu vertrauen. Bei irgendwas, wo wir noch den Hintern im Warmen haben, ne? Wo noch alles eigentlich alles noch ziemlich gut aussieht in unserem Leben, dann geht es nur mal darum, ob das eine, weiß ich auch nicht, ob das Geld am Monatsende dann doch noch reicht oder hier irgendwie irgendwas. Ne? Und hier geht es letztlich ums nackte Überleben, um Himmel und Hölle und diesem. Und ich glaube, das ist, wenn es jemals eine Situation gab, wo es für einen Menschen, ich sag mal, was, eine herausfordernde Situation für einen Menschen, auf Gott zu vertrauen. Ne? Da finde ich, das ist so das Härteste, was man sich vorstellen kann. Das Aussichtsloseste, das Schrecklichste, das Grauenvollste. Ne? Vielleicht ist ja immer so, unten die Probleme, die ich habe, sind immer die größten. Aber hier, dies ist nochmal eine andere Kragenweite. Und es sagt uns und es zeigt uns, dass es möglich ist. Wir dürfen Gott vertrauen, wir dürfen in den unmöglichsten Situationen es für möglich halten und es von Gott erwarten, dass er uns, dass er uns rettet aus der Situation, dass er uns herausholt aus dieser Situation. Ich finde, das ist eine sehr schöne Erfahrung, die dieser Mann macht. Und als ich darüber nachgedacht habe, kam noch so ein zweiter Aspekt für heute Morgen. Und zwar, was ist das Besondere an dem, was dieser Mann erlebt hat? Was ist das Besondere? Als er zu Jesus sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, da antwortet Jesus ihm nicht, alles wird gut oder schauen wir mal oder irgendwas, ne? Sondern er kriegt eine persönliche Zusage von Jesus. Hast du in deinem Leben das mal erlebt? Ich meine, die wenigsten von uns waren in einer ähnlich schwierigen Situation wie der Mann am Kreuz. Aber hast du mal erlebt, dass in dein Leben hinein, dass du zu Jesus gesagt hast, Jesus, denk an mich, rette mich irgendwie, denke an mich, Jesus. Hast du das schon mal erlebt? Und hast du das erlebt, dass Jesus dir antwortet? Ich habe mich in der letzten Zeit oft gefragt, was ist das, immer wieder gefragt, was ist das Besondere, wie kann man das sagen, was ist das Besondere am Glauben, am christlichen Glauben, was zeichnet unseren Glauben aus? Unseren Glauben zeichnet genau das aus, dass wir in bestimmten Situationen unseres Lebens erleben können, dass wir, wenn wir rufen, Jesus, denk an mich, rette mich, hilf mir, dass wir erleben können, dass dieser Jesus zu uns persönlich eine Antwort gibt. Also hier hat ja am Kreuz dieser Jesus, der da hing, das war ja, da hat ja nicht ein Bauhandwerker aus Nazareth geantwortet in diesem Augenblick. In diesem Augenblick hat der Sohn Gottes ihm geantwortet und hat gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Hat dieser Sohn Gottes, hat dieser Jesus dir schon mal sowas Ähnliches oder irgend sowas zugesprochen in deinem Leben? Hast du schon mal um Hilfe gebeten? Und hast du persönlich erlebt, dass Jesus dir antwortet? Also was mich so bewegt hat neben diesem in dieser Woche ist, dass das Christsein sich dadurch auszeichnet, dass ich selber gemeint bin. Wisst ihr? So wie dieser Mann am Kreuz von Jesus direkt eine Antwort bekommen hat. Hier ging es um diesen Mann und um Jesus. Hast du das erlebt? Ist das so bei dir? Gibt es zwischen dir und Jesus gab es so eine Begegnung? Also das ist jetzt ich will hier keine Prüfung abnehmen. Ich möchte euch ermuntern und sagen, Leute, entweder wir haben das schon erlebt, super, aber lasst uns das auf oben aufs Podest stellen und sagen, bei meinem Christsein und bei dem Ganzen hier geht es darum, dass Jesus mich meint, wisst ihr? Dass Jesus mich meint und dass ich selber der Held der Geschichte bin. Bist du der Held deiner Geschichte? Hier, dieser Mann am Kreuz, der ist der Held seiner eigenen Geschichte. Auf dem letzten Drücker, ne? Ist er der Held seines Lebens. Jesus sowieso, ne? Aber er ist sich nicht zu fein. Stellt euch mal vor, der wäre sich zu fein gewesen, sich zu Jesus zu bekennen in der Situation. Der andere Verbrecher neben ihm, der ist sich noch immer zu fein dazu, das auch nur für möglich zu halten. Und dieser Mann macht sich ja im Grunde tatsächlich vor allen völlig lächerlich. Macht eine unsinnige Aussage aus Sicht der anderen Beteiligten. Wenn das einer gehört hat, die haben sich wahrscheinlich auf die Schenkel geschlagen vor Lachen. Wie kann man so verrückt sein? Ist er schon fast tot, ne? Und bringt dann noch so eine Nummer. Nein, er ist der Held seiner Geschichte. Und die Frage ist, wo ist dir das passiert? Wo ist dir klar geworden, dass der Jesus Christus, dass der Sohn Gottes, dass Gott selbst dich persönlich meint? Und dass er dir zusagt, wir beide, ne, werden diesen Weg weitergehen. Wir werden für immer Gemeinschaft haben. Wir werden immer zusammenleben. Ist das angekommen bei dir? Als ich darüber nachgedacht habe, die ganze Bibel ist davon voll, dass solche Sachen geschehen. Nur nicht auf den letzten Drücker. Ne? Also Petrus war beim Fischen, kennen wir alle. Ich glaube, zwei Boote hatte der. Ich glaube, der war der Chef und die anderen waren mit dabei. Was passiert? Die haben einen schlechten Tag gehabt, was nicht heißt, dass die Geschäfte nicht liefen. Die haben immerhin noch gefischt, also, und da waren Boote. So, und Petrus, was passiert bei Petrus in seinem Leben? Das wissen wir auch, seine Story war schon zu Ende. Karl hat das mal vor längerer Zeit sehr schön gesagt. Ein Mann in dem Alter wie Petrus, der brauchte nicht mehr mit einer geistlichen Karriere rechnen, ne? Dass er noch irgendwie Rabbi wird oder irgendwie ein geistlicher Leiter oder sowas. Das passierte früher. Ne? Petrus und die anderen Jungs waren nicht berufen für irgendwas besonders Geistliches oder auch nicht für irgendwas mit Menschen und so. Das war nicht ihr Auftrag, die haben Fische gefangen. So, was passiert da? Da kommt Jesus in sein Leben und sagt zu ihm, folge mir nach, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Leute, als ich Christ geworden bin, ich verrate euch das mal, ne, da habe ich geglaubt, das ist der Normalfall. Ich habe geglaubt, ich bin Petrus. Ist dir das auch so gegangen? Frag dich mal. Hast du dich wie Petrus gefühlt, als Jesus dich in die Nachfolge gerufen hat? Nee, ist schon klar. Also jetzt, das ist eine rhetorische Frage. Ich frage mal so, wo sehen wir uns in der Geschichte, wenn wir die Bibel lesen, ne? Wo sehen wir uns, wenn wir das erleben, wenn wir im, liest das Alte Testament durch, sämtliche Propheten. Habt ihr mal gelesen, wenn die berufen wurden, die Berufung der Propheten, der verschiedenen? Kennt einer eine Geschichte? Wen? Ja? Der wird cool gerufen, ne? Ganz klasse, ne? Das ist jetzt nichts mit großem, aber er wird persönlich gerufen und dann sagt der Alte irgendwann, ja, Mann, dann sagst du hier, dein Herr, dein Knecht hört. Aber er wird persönlich gerufen. So, das konnte der Eli nicht für ihn machen, ne? Der alte Priester. Samuel wurde persönlich gerufen. Bist du persönlich gerufen worden? Sonst beim nächsten Mal, wenn du die Stimme hörst, falls du die Stimme das nächste Mal hörst und du hast noch nicht geantwortet, dann sagst du einfach, Herr, dein Knecht, heute sagen wir ja auch Knechtin dann wahrscheinlich, deine Magd hört. Ich höre dich, Gott, was willst du von mir? So, und andere Propheten, wen haben wir gehabt? Wer will mein Bote sein? Bitte? Mose zum Beispiel, ja. Der wollte nicht, aber ist persönlich gerufen worden von Gott, ne? Die Geschichte an dem brennenden Dornbusch, wo Gott zu ihm sagt, Schuhe ausziehen, der Boden ist heilig und so. Und dann beschreibt Gott ihm, was er vorhat. Ne? Ich bin gekommen, um mein Volk Israel zu retten, sagt Gott zu Mose. Und was sagt er dann? Ich bin gekommen, um mein Volk Israel zu retten, Mose. Und jetzt geh mal los. Jetzt geh hin nach Ägypten. Also Gott schreibt groß drauf, was er vorhat. Und dann sagt er zu Mose, jetzt mach mal. Ne? So, aber das ist... das ist diese Situation. Ich glaube, dass Gott für jeden Menschen so eine Berufung hat. Versteht ihr mich richtig? Nicht jeder ist ein Mose, nicht jeder ist ein Elia, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, das sind ja Heldengeschichten im Grunde. Und ich muss das wissen, wenn ich ein Christ bin, wenn ich eine Christin bin, ne, dann bin ich in so eine ähnliche Geschichte berufen. Vielleicht werde ich nicht so berühmt, aber ich bin genauso von Gott berufen, die Dinge umzusetzen, Dinge zu tun, die Gott getan haben möchte. Gibt es den, Jeremia ist das, ne? Mit der feurigen Kohle? Jeremia, ne? Jeremia, große Anzahl, bitte? Große Anzahl von Menschen sieht er und Engel und alles Mögliche und dann hört er, wie Gott sagt, wer will mein Bote sein? Wen soll ich senden? Da wird auch nochmal deutlich, wir sind schon gefragt, ne? Hast du das mal gehört? Hast du das mal so verstanden, dass Gott dich fragt? Dass Gott fragt, wen soll ich senden? Und du sagst, ich wäre gerne einer von denen, die gesendet sein möchten. Bitte, Gott, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Jesaja. Jesaja hört die Stimme des Herrn und er sagt, hier bin ich, sende mich. Haben wir mit den Kids gesungen auf der Bibelschule. Jesaja hört die Stimme des Herrn und er sagt, hier bin ich, sende mich. Ja, das sind die heftigen, tollen Geschichten. Eine Sache möchte ich noch mal sagen. Nochmal, wenn einer erstmal ans Kreuz geschlagen ist, dann wird es schwierig. Aber es gibt eine Stelle in Hesekiel und ich will den jetzt nicht mehr raussuchen, den Vers, ich zitiere den mal frei. Hesekiel ist mit dem ganzen Volk Israel, mit den Gelehrten und so weiter nach Babylon verschleppt worden. Ziemlich aussichtslose Situation. Und das Volk ist dabei, ich glaube, das nennt man sich zu assimilieren, also sich anzupassen und in Babylon sich an die ganzen religiösen Dinger, an die Religion Babylons anzupassen. Und dann irgendwann spricht Gott zu Hesekiel, der aus einer Priesterfamilie kommt, und er sagt zu ihm, was ich so besonders toll finde, ist, er sagt zu Hesekiel, Hesekiel ist ziemlich am Boden, so, und ziemlich fertig. Und als Gott zeigt ihm dann so eine Vision und so weiter und so fort, und dann schätze ich, dass er dann richtig in die Knie gegangen ist. Jedenfalls heißt es dann da, dass Gott zu ihm sagt, stell dich auf deine Füße, ich will mit dir reden. Stell dich auf deine Füße, ich will mit dir reden. Also, Ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen kann. Ich finde bei all diesen Begegnungen, ne, es so wahnsinnig, dass da am Kreuz ist, wie Jesus so direkt mit ihm ist und so echt. Und bei allen anderen Begegnungen im Alten Testament, im Neuen Testament, komm, in Zukunft wirst du Menschen fischen oder in der Situation, komm, stell dich auf deine Füße, ich will mit dir reden. Kann sein, dass Gott möchte, dass du dich auf deine Füße stellst, ne? Dass du dich auf deine Füße stellst, weil er mit dir reden möchte. Hesekiel hatte dann ja einiges zu tun so noch. Bei Hesekiel war es so, wisst ihr, was Gott von Hesekiel wollte? Der hat zu ihm Folgendes gesagt, mit meinen Worten jetzt. Er hat gesagt, ja, stell dich mal auf deine Füße, ich will mit dir reden. Und er hat gesagt, pass auf, du sollst diesem Volk, das sowieso, du weißt ja, wie die sind, sagt Gott zu ihm. Die hören sowieso nicht, ne? Die machen nicht, sie wollen das nicht, was ich ihnen sage. Aber sie sollen jedenfalls wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist, ne? Wenn wir uns mal fragen, macht das Sinn, was wir reden, was wir predigen? Aus Gottes Sicht ist es schon mal wichtig, gut und richtig, dass überhaupt ein Prophet, also einer, die Wahrheiten Gottes ausgesprochen hat zu diesem Volk, in dieser Gesellschaft, in dieser Gemeinde, wo auch immer. Noch einmal, oft ist es so, dass wir, ich weiß nicht, ob ich es rüberbringe, ich finde es so wahnsinnig, dass unabhängig davon, ne, wie erfolgreich ein Hesekiel ist oder ein Petrus oder irgendeiner von denen, ne, dass es für Gott von Bedeutung ist. Du bist als einzelner Mensch für Gott von Bedeutung und von Bedeutung heißt auch, er möchte, dass du sein Prophet bist, seine Prophetin, dass du seine Wahrheit in diese Welt sprichst und dass du dieser Welt seine Wahrheit zeigst. Und das ist schon genug. Das ist das Entscheidende und alles andere, wer dann Gott folgt, wer dann glaubt und so weiter, das liegt nicht in deiner Hand. Aber Gott möchte, dass ein Prophet eine Prophetin unter dem Volk ist. Gott möchte, dass in deiner Nachbarschaft jemand ist, der die Wahrheit, also Gottes Wahrheit unter das Volk bringt. Das ist sein erklärtes Ziel. Und dazu bist du berufen. Dazu sind wir berufen. Amen. Ja, ihr seid herzlich eingeladen.